Ich bin auch ganz fasziniert von unserer Gruppe und von wie das einfach alles zusammengepasst hat. Ihr habt es gerade schon gehört. Wir hatten Landschaftsgärtner dabei. Das fand ich so klasse, weil ich habe mir so im Nachhinein gedacht, Mensch, wir wären da hingegangen zur Elisabeth und wollten was Gutes tun. Aber ich glaube, wenn wir einfach so als Gruppe ohne einen Sascha da hingegangen wären, dann wäre das eben so unser guter Wille gewesen, der da, wir wollen was tun oder so, aber wahrscheinlich wäre das danach, sähe das nicht viel besser aus wie davor. Und so bin ich echt fasziniert, dass wir als Team einfach, dass das so gut gepasst hat und bin echt Gott dankbar und einfach in einer ganz dankbaren Phase gerade. Und ich habe das heute Morgen in der Bibel nochmal gelesen, Psalm 45 heißt es, da schreibt der Psalmschreiber, bewegt ist mein Herz von gutem Wort. Bewegt ist mein Herz von gutem Wort. Und ich finde es so, das berührt mich immer so sehr, zu sagen, hey, ich möchte mein Herz und meine Gedanken, ich möchte das auf das Gute ausrichten. So wie wir es vorhin gesungen haben, wir glauben an einen guten Gott. Wir glauben an Gott, der so überragend gut ist zu mir, zu dir, der uns über alles liebt. Und ich finde es so stark und möchte mich da selber immer ermutigen und mich selber darauf hinweisen, hey, ich möchte mich auf das Gute ausrichten. Also wenn wir hier gerade so unsere Freizeit machen, dann sind wir so ein bisschen von der Außenwelt abgeschotten. Aber wenn ich so in meinem normalen Alltag bin, dann bin ich auch mal an meinem Laptop und dann schaue ich da irgendwelche Nachrichten an und so. Und da sehen wir immer so viel Negatives und Negatives und hier Katastrophe und da irgendwie ein Engpass und irgendwas. Und ich finde es so wichtig, ganz bewusst zu sagen, ich möchte mich auf das Gute ausrichten. Ich möchte an einen guten Gott glauben. Ich möchte glauben, dass Gott gute Pläne für unser Leben hat. Ich möchte glauben, dass Gott Gutes mit unserem Land, mit unserer Stadt vorhat. Dass Gott noch nicht fertig ist mit dieser Welt. Ich glaube nicht, dass Gott im Himmel sitzt und so die Hände über seinem Kopf zerschlägt und sich fragt, was passiert da eigentlich und irgendwie so die Krise kriegt. Sondern ich glaube, dass Gott gute Pläne hat und dass Gott voller Tatendrang ist, was zu tun, was tatsächlich zu tun durch uns. Und ich möchte heute über einen Bibeltext predigen und besonders über einen Vers. Das ist eine längere Geschichte, die wir gleich lesen werden. Und vielleicht auch ein bisschen eine bekannte Geschichte, aber ich möchte dich echt ermutigen, jetzt nicht irgendwie abzuschalten oder so, sondern das Geniale ist, wenn wir die Bibel lesen, da können wir jedes Mal was Neues raushören und Neues draus erleben. Jedes Mal, wenn wir den gleichen Text lesen, was weiß ich, den verlorenen Sohn oder so, die Geschichte, die, also wer in der Gemeinde aufwächst, der hat die schon mindestens 1000 Mal gehört mit 10 Jahren. Und es kann trotzdem, kann da noch was Neues raus entstehen. So, ich möchte die Lena bitten, zu kommen und das vorzulesen. Kannst du aus meiner Bibel lesen. Es geht um Markus Kapitel 5, Vers 2 bis 20. Oder bis 19. Lest bis 19. Genau.
Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegneten ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihm sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschickte. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen, und sie fürchteten sich nicht. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war, und das von den Schweinen. und sie fing an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfte. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh in dein Haus und zu deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat.
Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie eine Verbindung haben könnt zu diesem Mann, der davon 1000 Dämonen besessen ist. Vielleicht ist das manchmal für uns so ein bisschen weit hergeholt. Mich erinnert die Geschichte immer ganz stark an, vor circa 3 Jahren war ich mal in Afrika und durfte dort auf ein paar Jugendkonferenzen predigen. Und wir hatten so eine Jugendkonferenz, da sind circa 700 Jugendliche gekommen. Und was ich nicht wusste, die kamen nicht aus der Stadt, die kamen so alle aus den Dörfern, so richtig aus dem Busch raus und haben da wirklich ja eine lange Anreise gehabt, sind zu der Konferenz gekommen. Und die waren alle Christen, aber so gerade eben so Christen. Also waren jetzt nicht so wirklich reife Christen, sondern die kamen alle aus Familien und aus Hintergründen und aus Dörfern, wo sie Geister angebetet haben, wo jedes Dorf so sein Hausgott hat, wo jede Familie ihre eigenen Götter hatte. Und mit diesen ganzen Lasten kamen die in diese Konferenz. Sie waren alle so, und man hat das dann gemerkt, die waren im Prinzip so durch die Bank weg. Alle hatten sie noch irgendwelche so dämonischen Lasten, Bindungen. Und das Krasse war immer, als wir angefangen haben, Lobpreis zu machen oder zu beten, auf einmal hat einer angefangen, hier so einen Dämon sich zu zeigen und zu manifestieren. Und dann ging das weiter. Und so im Lauf der ganzen Konferenz haben so ziemlich alle 700 Jugendlichen irgendwann mal Befreiung erlebt und sind, und das muss man sich dann vorstellen, so eine Gruppe 700 Leute und auf einmal fängt die Hälfte von denen an zu zittern und zu schreien und zu kämpfen und die haben das wirklich gut organisiert, dass dann gleich 5, 6 Mitarbeiter zu denen hingekommen sind, die gehalten haben, die geschaut haben, dass die Leute um sich rum nicht verletzen und die dann für die gebetet haben und da Befreiung ausgesprochen haben. Und das Krasse, was ich an dieser ganzen Sache fand, was mir so stark in Erinnerung bleibt, das war kein Kampf. Es war nicht, manchmal machen wir Dämonen oder den Teufel, machen wir das so stark und sagen, der Teufel ist, der ist böse, der ist so stark, der ist so stark hier in dieser Welt. Aber als wir dort waren und gebetet haben, ich habe das nicht alles verstanden, aber wenn ich meine Augen zugemacht habe, habe ich vor meinem inneren Auge gesehen, wie circa 700 Dämonen in diesem Moment um Gnade winseln. Und wie Jesus, als wir angefangen haben, Jesus zu erhöhen, wie Jesus kam in Macht und in Kraft, in Autorität und Vollmacht und wie es kein Dämon in seiner Gegenwart ausgehalten hat. Und es war kein Kampf, wo irgendwie der eine fast so stark wie der andere, sondern Jesus hat ein Wort gesprochen und Dämonen, Mächte der Finsternis haben um Gnade gewinselt, haben um ihr Leben geschrien. Jesus sagt von sich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So wenn Jesus alle Macht hat, dann wissen wir, Dämonen haben keine Macht mehr. Und das möchte ich hier ganz klar sagen, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Und wo Jesus ist, da hält es der Teufel, da hälten es 1000 Dämonen nicht aus. Wir lesen das in dieser Geschichte. Dieser Mann, der war gebunden, die Leute konnten ihn nicht halten. Sie haben ihn angekettet und er hat die Ketten zerbrochen. Er hat sich selber mit Steinen zerschlagen. Niemand konnte ihn bändigen. Und in diesem Moment, wo Jesus am Ufer anlegt, rennt dieser Mann, da konnte ihn kein Dämon mehr halten, und er rennt hin und kommt zu Jesus und erlebt Befreiung. Und ich denke, das haben wir alle in unserem Leben ein Stück weit erlebt, vielleicht nicht unbedingt von dämonischen Mächten, aber ich denke, jeder hier, der Jesus in sein Leben eingeladen hat, der hat erlebt, wie Jesus ihn neu gemacht hat, wie Jesus ihn befreit hat von Sünde, von Schuld und wie Jesus ihm vergeben hat. Ich fand das gerade so faszinierend, wir haben in dem einen Lied gesungen, Gott sitzt auf dem Gnadenthron. Und irgendwie kam mir so einfach der Gedanke, und ich fand das so krass, deswegen muss ich das ganz kurz sagen. Stellt euch mal vor, der Richter der Menschheit, der Richter sitzt auf dem Gnadenthron. Der, der Recht sprechen muss, er sitzt auf einem Thron von Gnade. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir Jesus unser Leben öffnen, wenn wir ihn einladen, in unser Leben zu kommen, dann kommt Gott mit Gnade. Kommt der, der auf dem Gnadenthron sitzt und gibt uns Gnade, gibt uns Erlösung. Und das hat dieser Mann erlebt. Und um das einfach vielleicht noch praktischer und näher zu machen, möchte ich den Jan schnell auf die Bühne bitten. Habe ihn gefragt, ob er noch ein bisschen was aus seinem Leben dazu erzählen kann. Einfach kurz, dass wir das vielleicht ein bisschen runter und ein bisschen in unsere, ja, ein bisschen praktischer werden lassen können.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin der Jan. Ich bin 21 Jahre alt und ja, ich habe diese krasse Befreiung wirklich auch selber erlebt und wie Gott da wirklich mir seine Gnade geschenkt hat, und darüber möchte ich kurz erzählen. Und zwar war ich sehr lange in der Depression drin und ja, ich bin dann im August letzten Jahres bin ich dann bei einem sehr guten Freund gesessen. Ich hatte eine sehr lange Depressionsphase, also wie ich schon erwähnt habe, war da wirklich sehr tief unten. Hab nur noch gezockt den ganzen Tag am Computer, hab mich mit Alkohol weggekippt, wenn meine Eltern mir ins Internet abgestellt haben. Und ja, ich saß dann bei meinem guten Freund, beim Stefan, und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Wenn ich jetzt nichts ändere, dann mache ich das mein Leben lang, dass ich mich wegknall, dass ich abhau, dass ich immer wieder fliehen. Und ja, dann hat er mich so gefragt, was wenn es noch irgendwas gibt, was dich davon befreien können, gibt es noch irgendwas, woran du glaubst? Und dann habe ich so zum Himmel gezeigt, so halb ironisch, und habe gefragt, vielleicht er. Und dann hat er mich gefragt, wie viel Chance gibst du ihm denn noch? Und dann habe ich gesagt, 2-3%, wenn es überhaupt hochkommt. Und ich muss sagen, ich war Atheist zu dem Zeitpunkt, also 2-3% waren schon viel. Und ja, dann hab ich mir aber nichts weiter dabei gedacht. Und ja, ich musste irgendwas tun. Ich habe dann über den Stefan, habe ich den Michael kennengelernt, Michael Stahl aus Bopfingen. Der hat eine Selbstverteidigungsschule und er hat so eine Trainerausbildung angeboten, die geht immer über ein Jahr, einmal im Monat ist da so ein Termin. Und ja, da habe ich dann angefangen dort, und vor den Trainingseinheiten hat der Michael immer ja aus seinem Leben berichtet, über die Projekte, die er macht. Er macht sehr viele Projekte, er geht in Jugendheime, er geht in Gefängnisse, er redet dort zu den Menschen, erzählt ihnen von Gott. Ein sehr beeindruckender Mann, der auch schon sehr viel in seinem Leben erlebt hat. Er war VIP-Bodyguard und ja, hat wirklich sehr viele Dinge erlebt. Und ja, nach zwei Einheiten dort, als ich das zweite Mal da war, nach der zweiten Einheit habe ich ihm dann eine Mail geschickt, dass ich merke, dass diese Ansprachen irgendwas in meinem Herzen bewegen, aber ich das nicht beschreiben kann, was da gerade passiert. Und ja, ich habe das ihm geschrieben, und dann hat er Michael mir so erzählt, also hat dann auf dem Herzen gehabt, dass er mich eine Woche zu sich einlädt, dass ich ihn begleite bei diesen ganzen Projekten, die er macht, dass ich die Trainingseinheiten mitmache. Er hat auch noch eine Selbstverteidigungsschule, also macht nicht nur die Ausbildung, sondern er macht auch die Trainings regelmäßig. Und ja, da bin ich dann zu ihm hochgefahren. Ich habe mich einfach darauf eingelassen. Mein Herz hat mich wirklich da hochgezogen, und ich war dann diese eine Woche mit Michael unterwegs, und das ist einfach so krass gewesen. Er hat mir von Gott erzählt, er hat mir von seinem Leben erzählt, er hat mir über das Leben allgemein Dinge beigebracht, sehr viele Dinge beigebracht. Er war im Prinzip wie ein Vater zu mir. Und ja, ich habe gelernt, wieder andere Menschen zu lieben. Mein Herz war zu dem damaligen Zeitpunkt war wirklich tot. Ich konnte keine Gefühle mehr zulassen, gar nichts. Ich war wie ein Stein. Und ich habe gelernt, wieder andere Menschen zu lieben, mich selber zu lieben. Und nach einer Woche auch Gott zu lieben. Und dann habe ich Jesus mein Leben gegeben. Und ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und ich habe dann im Herzen gehabt, ich muss das mit meinem Vater klären. Mein Vater war ein sehr kalter Mensch, einer, der selber auch keine Gefühle zulassen konnte, der mir nie das geben konnte, was ich gebraucht hätte, nie die Liebe, nie die Anerkennung. Er hat mir nie gesagt, dass er stolz ist auf mich. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Papa, ich habe dich jahrelang gehasst. Ich konnte dich nie so annehmen, wie du bist. Du konntest mir nicht geben, was ich gebraucht habe. Nicht die Liebe, nicht die Wertschätzung, nicht die Anerkennung. Aber ich bitte dich, vergib mir jetzt. Dafür, dass ich dich immer gehasst habe, dass ich auch dich nie so angenommen habe, wie du bist. Und ich will dich ab jetzt so lieben, wie du bist. Du bist mein Vater und ich habe dich lieb. Du bist der beste Papa auf der Welt. Und seit diesem Moment hat er sich vollkommen verändert. Ich habe mich verändert. Unser Verhältnis hat sich so krass um 180 Grad gedreht. Wir können uns wieder in den Arm nehmen. Wir können uns sagen, dass wir uns lieb haben. Und es ist einfach ein Wunder, wie Gott da in unsere Familie reingekommen ist und wie sich dort wirklich Dinge verändern im Moment. Und ich kann das nur jedem hier wirklich wärmstens empfehlen, dass er sich wirklich auf Jesus einlässt, dass er ihn wirklich einlädt in sein Leben, denn das kann so hammer viel verändern. Gott heilt uns wirklich, er befreit uns von allen Dämonen, von allen Dingen, die uns runterhalten, die uns von Gott trennen. Und Gott ist gut.
Vielen Dank. Ich möchte dich einladen, falls hier jemand ist, der Jesus nicht kennt, nicht persönlich kennt, der keine persönliche Beziehung mit Gott hat und der frei werden möchte von seinem alten Leben. Wir sind nachher hier vorne, es wurde schon gesagt, wir stehen nach dem Gottesdienst hier vorne und bieten Gebet an. Und wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und das Leben, das Jesus hat, zu empfangen. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben, ich gebe Leben in Fülle. Und wenn du das erfahren und empfangen möchtest, dann komm nachher nach vorne. So, ich hoffe, dadurch wird es ein bisschen, durch das Zeugnis vom Jan ein bisschen deutlich, was dieser Mann in der Geschichte, was der erlebt hat. Und vielleicht ist auch das vom Jan ein bisschen spektakulärer, wie vielleicht dein Zeugnis, wie vielleicht deine erste Erfahrung mit Gott. Aber ich glaube, das macht gar nichts, wie spektakulär deine Geschichte ist, wie krass deine Vergangenheit war oder so. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir Gott begegnen und wo wir umkehren zu ihm, da sind wir alle auf dem gleichen Tiefpunkt. Da sind wir alle, da gibt es keinen, der verlorener ist oder der vielleicht nicht ganz so verloren ist. Wenn wir Gott erleben, wenn wir Gott erkennen, wenn wir Gott sehen, dann erkennen wir, glaube ich, wie sehr wir alle Gott brauchen und wie sehr wir alle verloren sind. Und wie sehr wir seine Erlösung benötigen. Und das hat dieser Mann erlebt. Und das haben wir alle erlebt. Und die Frage ist jetzt aber, wo ich jetzt weitergehen möchte, es ist schön, dass wir uns alle bekehrt haben. Es ist super, dass du hier in die Gemeinde kommst. Aber die Frage ist, du bekehrst dich und was passiert eigentlich danach? Was passiert danach? Was bedeutet es, befreit von Gott zu sein? Was bedeutet es, als Christ zu leben? Und ich finde es so interessant, als ich diese Geschichte gelesen habe, da heißt es, als Jesus dann wieder weggehen wollte und in das Boot stieg, bat ihn der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und Jesus gestattete es ihm nicht. Ich möchte hier mal einen kurzen Punkt machen. Mich hat das so unglaublich fasziniert. Dieser Mann, der möchte bei Jesus sein. Und vielleicht hat er das selber erlebt, was Jesus kann. Er hat gesehen, wie Jesus Kranke heilt, wie Jesus hier ihn Dämonen austreibt. Vielleicht wusste er, dass Jesus ein Rabbi ist, ein Lehrer, der umherzieht und predigt und dem die Massen folgen. Und er hat sich gesagt, ich möchte diesem Jesus hinterherlaufen. Und Jesus gestattete es ihm nicht. Und ich möchte es vielleicht mal auf uns übertragen. Wo möchten wir Jesus vielleicht einfach nur hinterherlaufen? Wo möchten wir vielleicht einfach im Windschatten von Jesus laufen? Was ist, wenn wir uns bekehrt haben? Heißt das, wir gehen in die Gemeinde? Heißt das, wir besuchen den Gottesdienst jede Woche? Heißt das, ich engagiere mich vielleicht hier in der Gemeinde? Aber heißt das vielleicht, ich verstecke mich ein bisschen im Windschatten der Gemeinde? Heißt das vielleicht, ich verstecke mich so ein bisschen dahinter, dass das heißt, wenn ich regelmäßig Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich im Lobpreis meine Hände hebe, heißt das, dass ich ein guter Christ bin? Heißt das, dass ich Jesus nachfolge? Und Jesus sagt zu diesem Mann, er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh hin geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. So mit anderen Worten, Jesus sagt zu dem Mann, du sollst nicht mir nachfolgen, wie hier Petrus und alle und mir im Windschatten hinterherlaufen und nicht schauen, wie ich predige, du sollst selber predigen. Du sollst nicht schauen, wie ich die Kranken heile, du sollst hingehen und selber die Kranken heilen. Du sollst nicht schauen, wie ich hier Dämonen austreibe und zuschauen und dich gut dabei fühlen, sondern du sollst selber hingehen und Dämonen austreiben. Du sollst selber hingehen, den Armen gute Botschaft zu bringen, sich um die Bedürftigen, um die Verletzten zu kümmern, ihre Wunden zu reinigen. Dieser Mann, und so interpretiere ich das, der wollte einfach im Windschatten von Jesus in so einer Komfortzone laufen. Er war, stellt euch das mal vor, ihr lauft Jesus hinterher, Jesus, der Superstar seiner Zeit, dem alle hinterhergelaufen sind, und er heilt die Kranken, er predigt und alle sind begeistert und alle sind fasziniert und er fühlt sich dann so, ich bin Jesus ganz nah, ich gehöre zu seinen Jüngern, ich folge ihm nach. Und ich sehe das manchmal so oft in unserem eigenen Leben. Wir lieben das, im Gottesdienst zu sein. Wir lieben das, zu hören, wie vielleicht Missionare, vielleicht habt ihr Missionare hier aus eurer Gemeinde ausgesandt, wie die hier stehen und erzählen, was sie, keine Ahnung, in Afrika, in Asien irgendwo erleben. Vielleicht kriegt ihr irgendwelche Newsletter von irgendwelchen großen Missionaren, die irgendwo riesen Evangelisationen haben und du liebst das und du fühlst dich so nah irgendwie und denkst, du kriegst irgendwie so was mit von Gottes Wirken. Aber wenn wir ehrlich sind, verstecken wir uns oft im Windschatten. Im Windschatten Jesu, im Windschatten von anderen Leuten, die mutig vorangehen. Wir können uns auch hier in der Gemeinde verstecken und sagen, ich bin so beschäftigt, ich kümmere mich hier, dass es nachher Kaffee gibt, dass es Kekse gibt. Ich kümmere mich hier, dass hier der Gottesdienst gut gestaltet ist und so. Und ich bin so beschäftigt und bin gar nicht frei dafür und habe gar nicht die Kapazitäten dafür, das zu tun, was Jesus eigentlich möchte. Das ist alles nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, und das ist mein Punkt heute Morgen, Jesus möchte uns herausfordern, was Neues zu tun, was anderes zu tun, mutig zu sein und aus dem Windschatten von Jesus oder von unserer Gemeinde oder unserem Pastor oder unserem Jugendleiter rauszutreten und sagen, ich habe meine eigene Berufung. Ich sehe, ich soll nicht einfach nur so wie der große Strom Jesus hinterher folgen, ich soll nicht einfach nur in Gottesdienst gehen, ich soll nicht einfach nur Predigten konsumieren, sondern ich soll selber aktiv werden, ich soll selber hingehen zu meinen Arbeitskollegen, zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn und ihnen die gute Botschaft bringen. Ich glaube, keiner von uns ist dazu berufen, Predigten oder den Pastor beim Mittagessen am Sonntagnachmittag zu kritisieren. Ich glaube, aber oft verhalten wir uns so. Wenn wir ganz ehrlich sind, oft sitzen wir doch sonntagmittags zusammen und dann nehmen wir den gesamten Gottesdienst auseinander. Also ich spreche jetzt einfach von mir, vielleicht fühlt ihr euch auch angesprochen, aber mir geht es so oft so, und dann diskutiere ich über dies und das und der Pastor hat das gesagt und da hat er 5 Minuten zu lang gepredigt und die Ansprache war zu lang und das Gebet war irgendwie noch zu lang und das Lobpreisteam, das hat das Lied 3-mal wiederholt, das hat auch 2-mal gereicht und so weiter. Und oft verhalten wir uns so, als ob wir dazu berufen wären, alles vom Gottesdienst auszudiskutieren. Aber ich möchte mal sagen, das ist nicht unsere Berufung. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Unsere Berufung ist, rauszugehen, ist Menschen zu erreichen, die Liebe Gottes in die Hecken und Zäune zu bringen. Unsere Berufung ist ganz individuell. Und das finde ich das Faszinierende. Jeder hat seine eigene Berufung. Jeder hat seinen eigenen Plan. Jeder hat von Gott vorbereitete Werke, in denen wir wandeln dürfen. Und die Frage ist, machen wir es wie dieser Mann, der frei geworden ist und gedacht hat, ich folge jetzt einfach Jesus so nach, wie es alle anderen machen. Ich mache das, was alle machen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Einfach ihm hinterherzulaufen, seine Predigten hören, seine Wunderkräfte zu erleben. Oder gehe ich meinen eigenen Weg? Gehe ich das? Höre ich drauf, was Gott mir sagt? Was ich tun soll, was ich ganz persönlich tun soll. Und ich möchte eigentlich auch schon zum Schluss kommen. Ich möchte noch ganz kurz ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Ich habe vor einigen Jahren habe ich eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung. Und ich war davor, war ich ein Jahr auf den Philippinen und habe dort in Manila, in der Hauptstadt, circa 12 Millionen Einwohner, habe ich eine Arbeit unterstützt mit Straßenkindern, mit Drogenabhängigen. Das war eine Missionsorganisation. Und in der Zeit, als ich dort war auf den Philippinen, da hat mein Herz absolut gebrannt für Gott und für sein Reich. Und ich habe gedacht, ich werde Vollzeitmissionar und habe da auch dieses, was wir oft Berufung nennen, empfangen. So habe ich zumindest gedacht, habe gehört, wie Gott mich berufen hat, mich um die Armen zu kümmern und so weiter. Und war voller Flamme und Feuer und Flamme dafür und habe gedacht, jetzt muss ich irgendwie auf eine Bibelschule gehen und das irgendwie, ja, weil wer Missionar ist, der muss davor auf eine Bibelschule. Oder wer Pastor werden will, der muss davor auf eine Bibelschule. Und dann habe ich nach Bibelschulen geschaut und gesucht und einige, von denen kriege ich heute noch Newsletter von Bibelschulen, wo ich die einmal angeschrieben habe. Und irgendwie habe ich so immer rumgeschaut und nichts hat gepasst. Und ich habe natürlich da gebetet, aber bin dann einfach immer in dem weitergelaufen, wo Gott Türen geöffnet hat. Und dann kam ich zurück. Oder noch eine Sache, ich muss mich noch an eine Sache von Philippinen, da kann ich mich so dran erinnern, als wäre es gestern. Da waren wir einmal in so einem Slum am Fluss und da waren so kleine Kinder, mit denen wir eben gespielt haben. Die hatten ja ein T-Shirt, eine Hose, vielleicht Flipflops an. Mehr hatten die nicht. Die haben auf dem Pappkarton geschlafen. Wir waren oft, hatten die keine Familie oder keine Eltern oder ein 10-Jähriger musste sich um 5 Geschwister kümmern oder die 12-Jährige hat sich prostituieren lassen, um Geld für ihre Eltern zu bekommen, dass sie was zu essen haben. Und lauter so Geschichten, das war das, wo wir so jeden Tag drin waren. Und das Faszinierende ist, diese Kinder, die haben trotzdem so eine gewisse Fröhlichkeit ausgestrahlt. Also es ist, die haben einfach so eine gewisse Grundfröhlichkeit, bis auf einen Jungen. Er war circa 12 Jahre alt und der ist mir einfach so aufgefallen, weil er hatte einen todtraurigen Blick. Also in so leere und traurige Augen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich meine, er hatte einen Grund dazu, aber es ist mir eben so aufgefallen, weil er der Einzige war, der wirklich so total desillusioniert geschaut hat. So, und dann kam ich zurück nach Deutschland und dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Dann saß ich im Büro und habe da gearbeitet und irgendwann habe ich angefangen, das ganz nett zu finden. Ich habe gedacht, hey, das ist eigentlich ganz schön. Ich kriege hier ein Gehalt, ich werde übernommen von der Firma, kriege ganz gutes Geld, sitze im Büro, das ist gemütlich. Die Arbeitskollegen in der Abteilung waren ganz okay, wo ich gedacht habe, mit denen kann ich es zumindest mal für die ersten paar Jahre aushalten. Bin so in meinen Gedanken abgeschweift. Und irgendwann habe ich in dieser Zeit eine E-Mail bekommen von den Philippinen und die haben mir geschrieben, hey Thomas, erinnerst du dich noch an diesen einen Jungen da? An diesen total traurigen Jungen da, diesen 12-Jährigen da am Fluss. Und ich habe mich natürlich daran erinnert und da haben sie mir geschrieben, er war dort spielen mit ein paar Freunden und erst beim Spielen ist dieser 12-Jährige Junge im Fluss ertrunken. Und ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, in diesem Moment hat Gott zu meinem Herzen geredet. Und im Moment ist dieses Ganze, hat Gott so klar geredet wie selten zuvor und hat gesagt, Thomas, ich habe dich nicht berufen, dass du in diesem Büro vergammelst und da ein gutes Leben hast, dass du ein gutes Gehalt kriegst, dass du dich gut fühlst, sondern ich habe dich dazu berufen, hinzugehen und dich um die Sterbenden zu kümmern, um die zu kümmern, die nichts haben, um die zu kümmern, die verloren sind. Und es ist egal, ob das jetzt irgendwo im Ausland ist oder in Aalen oder in Göppingen oder in Albershausen, ich habe dich dazu berufen, dass du dich um die kümmerst, die nichts haben, die verloren sind, die Gott brauchen. Und das bedeutet nicht für jeden, dass man seinen Job aufgeben muss, das möchte ich gar nicht negativ irgendwie meinen, aber ich glaube, dass Gott eine Berufung hat für dich, die größer ist, wie einfach nur sonntags in den Gottesdienst zu gehen und sonst seinen schönen Alltag zu haben, seinen Job zu haben, ein gutes Einkommen zu haben, sondern ich möchte dich echt herausfordern, zu fragen, Gott, was möchtest du von mir? Was möchtest du, dass ich tue? Wo ist meine Berufung? Wo soll ich hingehen wie dieser Mann und verkünden, was der Herr an mir getan hat? Und ich möchte zum Abschluss einfach kurz mit uns beten und ich weiß nicht, wem es möglich ist, ob wir dazu aufstehen können. So, ich glaube, bei Gott spielt es keine Rolle, ob wir jung oder ob wir alt sind. Gott hat mit jedem von uns Pläne vor. Gott hat mit jedem von uns für uns Werke vorbereitet, in denen wir wandeln dürfen. Und in denen wir ganz individuell wandeln dürfen. Und ich möchte dich ermutigen und dich einladen, dein Herz aufzumachen für Gott, für Gottes Reden, dass er dir zeigen darf, was als nächstes dran ist, was zu tun ist und wo er dich ganz individuell benutzen möchte. So, Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort und glaube, dass du zu uns gesprochen hast, dass du uns berührt hast, Gott. Und so möchte ich dich jetzt bitten, dass du ja zu jedem redest, der sich für dich öffnet, dass du ihm einfach die nächsten Tage, die nächsten Wochen vielleicht einfach zeigst, was in seinem Leben ganz persönlich dran ist, wo du ihn gerne benutzen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst und dass du uns füllst mit deiner Liebe, mit deiner überfließenden Liebe, dass wir gar nicht anders können, wie rauszugehen und wie von dir zu erzählen, weil wir so begeistert sind, weil wir wie dieser besessene Mann einfach hingehen müssen und die Wohltaten Gottes erzählen müssen, was du Gutes an uns getan hast, Gott. So danke ich dir für jeden hier und spreche deinen Segen über ihm aus. Im Namen Jesu. Amen.